RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Das Forum im Inforadio heute zum Thema Mauerfall und Inklusion. Mein Name ist Harald Asel. Wir haben diese Runde am 1. November in der Friedenskirche der Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee aufgezeichnet. Eine Einrichtung, die seit fast 150 Jahren sich unter verschiedenen Namen für die Schwachen in der Gesellschaft einsetzt. Mauerfall und Inklusion. Wir wollten fragen, was sich nach 35 Jahren geändert hat im Umgang mit Menschen mit Behinderungen, besser mit Assistenzbedarf, wo bestimmte Prägungen in der ostdeutschen Gesellschaft weiterwirken und wie gesichert das heute Erreichte ist. Vor der Diskussion hielt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk eine sehr persönliche Einführung, aus der Sie jetzt einige wenige Ausschnitte hören können. Kowalczuk betreut seinen Vetter und machte kürzlich in der Einrichtung Ulmenhof der Stephanus-Stiftung in Berlin-Wilhelmshagen eine bemerkenswerte Erfahrung.
Vor wenigen Wochen habe ich dort etwas erlebt, was mein Herz wie selten mit großer Freude und Wärme erfüllt hat. Und ich bin anschließend zu den BetreuerInnen, der Chefin vom Ulmenhof gegangen und habe gesagt, ich bin tief beeindruckt, wie respektvoll Sie hier mit den Menschen, die hier leben, umgehen. Und das macht dich an einer Kleinigkeit fest. An einer Kleinigkeit, die wir im Alltag fast nie erleben und die schon gar nicht üblich war in der Vergangenheit. Denn die Menschen, die dort leben und denen dort geholfen wird, die wurden alle gesiezt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und Sie werden vielleicht sagen, was soll das? Aber normalerweise auf den Straßen werden zwei Personengruppen prinzipiell geduzt. Das sind Menschen mit Beeinträchtigung und das sind ausländische Menschen.
Kowalczuk erinnerte dann an die Präambel der Schweizer Verfassung, in der davon die Rede ist, dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Dem stellte er eine Umfrage aus diesem Sommer entgegen, nach der 40% der Ostdeutschen meinen, es gäbe unwertes Leben.
Wenn man ein Menschenbild von der Wiege bis zur Bahre, von morgens bis abends, vom Kindergarten bis zum letzten Altenheim pflegt, in dem es um die Verwertbarkeit des Menschen geht, in dem es um die Rationalität geht, was bringt der Einzelne der großen Sache, der kommunistischen Sache, dann pflegt man ein Menschenbild, das automatisch davon lebt, dass alles, was nicht passförmig ist in dieses Bild, ausgegrenzt wird. Das war die Realität in der DDR, die Verstaatlichung des Individuums, diese permanente Rede vom Wir. Alles wurde gewissermaßen immer im Kollektivum abgehandelt und gesprochen, ist auch heute noch für mich ein Zeichen dafür, wo die Reste der kommunistischen Ideologie in vielen Köpfen immer noch fortwirken.
Dieses Reden ging auch in anderen kommunistischen Ländern einher mit Kategorien, die wir eher im Faschismus verorten. Ordnung, Sauberkeit, ein geschlossener Volkskörper, der gesund sein soll.
Aber ich habe Ihnen ja versprochen, hier keinen wissenschaftlichen Vortrag zu halten. Mich hat dieses Thema mein ganzes Leben begleitet. Und zwar nicht, weil ich es mir ausgesucht habe, sondern weil ich in eine Welt hineingeboren worden bin, die eben nicht so aussah, wie Hochglanz-Illustratoren sich das gerne gewünscht hätten. Ich hatte 4 Cousins. Mit diesen 4 Cousins bin ich sehr eng aufgewachsen. Und 3 dieser Cousins waren schwer behindert. 2 von diesen 3 waren schwer körperlich beeinträchtigt. Eine Form, die sich von Lebensjahr zu Lebensjahr immer weiter verschlimmerte. Und einen 3. Cousin, der, den ich vorhin schon mal erwähnte, der genauso alt ist wie ich, den ich heute betreue, der seit frühesten Säuglingstagen an eine schwere geistige Beeinträchtigung hat. Und diese 3 Cousins von mir, Ingo, Markus mit K und Markus mit C, es waren die freundlichsten, liebsten, zugewandtesten Menschen, die man sich vorstellen kann.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk erzählte dann von den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen, von Aussagen der Passanten, die das Fortbestehen der nationalsozialistischen Ideologie des unwerten Lebens dokumentierten.
Und als mein Cousin Markus mit C, 1985 18 wurde. Da durfte er ja als Rentner in West-Berlin fahren, was seine Eltern auch mit ihm getan haben. Mein Onkel, meine Tante, ganz einfache, ganz liebe Menschen, die überhaupt nie auf die Idee kamen, ihren Sohn, ihren einzigen Sohn vielleicht in ein Heim oder so zu geben, sondern die ihr ganzes Leben auf ihren kleinen Schatz und dann ihren großen Schatz eingerichtet haben. Und die konnten nun auch nach West-Berlin fahren. Und da ist mein Onkel mit ihm gefahren. Und ich will das nicht verharmlosen oder harmonisieren. Ich weiß, dass auch im Westen damals nicht alles in Ordnung war. Aber es ist die Wahrheit, was ich sage. Die sind also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch West-Berlin gegondelt, haben sich West-Berlin angeschaut und sind dann nach ein paar Stunden zurückgekommen. Und mein Onkel, ein Präzisionsfacharbeiter, jemand, der als Mann, so wie er sozialisiert wurde, nie eine Träne zeigte, immer alles im Griff hatte. Und der kam aus West-Berlin wieder mit seinem Sohn, erzählte uns davon und fing an zu weinen. Er hat sich zum ersten Mal mit seinem Markus frei gefühlt. Niemand schaute, niemand rief was. Die durften einfach so sein, wie sie sind.
Mauerfall und Inklusion, 35 Jahre sind ja so ein krummes Jubiläum. Da lohnt es sich dann doch zu fragen, was hat sich alles getan bei der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen? Wo wirken unterschwellig alte Prägungen weiter oder kehren wieder? Und zwar nicht nur bei Menschen in Ostdeutschland. Ist es also nur ein zufälliger Zeitpunkt für eine Bilanz oder doch ein Moment, in dem wir besonders aufmerksam sein sollten, damit Erreichtes nicht verloren geht? Habe ich mich gefragt und dann habe ich gedacht, das frage ich doch gleich meine Gäste als erste Frage auch. Zum Beispiel Janni Armbruster, die Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung in Brandenburg.
Es ist immer eine Frage, wie schauen wir nach hinten oder schauen wir nach vorne? Wir stehen irgendwie heute mit dieser Veranstaltung ja irgendwie in der Mitte zwischen dem Alltag in der DDR und dem 35 Jahre danach, wo wir heute stehen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, das Glas ist halb voll und andere sagen, es ist halb leer. Aber als Beauftragte der brandenburgischen Landesregierung und als Mensch, der sich sehr stark macht für Inklusion und den menschenrechtsbasierten Blick auf das Leben der Menschen mit Behinderung, sage ich, wir haben noch viel vor uns. Wir haben noch viele Aufgaben vor uns. Und das Tolle, was ich aber erlebt habe, auch in meiner Arbeit, ich bin jetzt knapp 5 Jahre Beauftragte gewesen, ist, dass ich überall und an vielen Stellen, unter anderem natürlich auch bei den Trägern, gerade auch den kirchlichen Trägern, auch der Diakonie, viele, viele Menschen erlebe, die sehr, sehr engagiert darum sind, das Leben für Menschen mit Behinderungen menschenrechtsbasiert zu gestalten. Und wenn wir sagen, menschenrechtsbasiert zu gestalten, dann gibt es zwei wichtige Zäsuren, die man heute noch mal nennen sollte. Ico sagte vorhin, zitierte die Schweizer Verfassung. Wir können auch unser Grundgesetz zitieren. Da steht immerhin in Paragraph 3, niemand soll wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Wir feiern 15 Jahre Unterzeichnung Deutschlands der UN-Behindertenrechtskonvention. Das hat immerhin einen Status eines Gesetzes. Und bei aller Wertschätzung und allem Respekt, den ich den vielen Menschen, die diese Arbeit leisten, widmen möchte, möchte ich auch sagen, die gesellschaftlichen und meines Erachtens auch die politischen Anstrengungen, wirklich für Teilhabe und Partizipation der Menschen mit Behinderungen zu sorgen, ist nicht groß genug.
Linda Teuteberg ist Mitglied der Fraktion der FDP im Deutschen Bundestag, außerdem übrigens Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Jetzt darüber zu sprechen, zurückzuschauen und in die Gegenwart zu schauen, warum ist das ein guter Zeitpunkt?
Ich finde, das ist es aus vielen Gründen. Zum einen 35 Jahre Mauerfall sind natürlich ein wichtiges historisches Datum, wo es auch nochmal wichtig ist, sich bewusst zu machen, was ist vor 35 Jahren geschehen, und es gibt Verharmlosungstendenzen, und da finde ich es auch in diesem Herbst 35 Jahre danach auch nochmal wichtig zu sagen, das war eine Revolution und keine Wende, und wir sollten, auch wenn der Begriff kurz und eingängig ist, uns diese Begriffsschöpfung von Egon Krenz und der SED nicht zu eigen machen, weil sie sie verkennt das, was damals geschehen ist, auch die Bedeutung der Menschen, die zum Beispiel in Leipzig auf die Straße gegangen sind, erst recht derer, die schon vorher gezeigt haben, dass sie mit vielem in der DDR nicht einverstanden sind. Also daran gilt es einerseits zu erinnern, und wir stehen heute in einer Situation, wo das, was damals auch für die Menschen im Osten unserer Republik erkämpft wurde, erneut gefährdet ist von innen und von außen. Und gerade deshalb müssen wir auch diesen Verharmlosungstendenzen entgegentreten und erneut dafür werben, was macht eigentlich eine Demokratie, einen Rechtsstaat, ich würde übrigens aus guten Gründen sagen, auch eine Marktwirtschaft aus, weil ich schon finde, dass auch diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die wir bei allen Problemen jetzt haben, auch für die Schwächsten in der Gesellschaft deutlich mehr leistet, eben als die Gesellschaft und Wirtschaft der DDR. Und hoffe, wir kommen auch zu dieser Frage des Menschenbildes und warum hat sich auch in der Bundesrepublik vor 89 schon mehr verändert im Umgang auch von Menschen mit Behinderung als in der damaligen DDR, denn das hat auch was mit den Rahmenbedingungen und mit den gesellschaftlichen Diskussionen zu tun. Und das hängt ganz direkt damit zusammen, was macht eine liberale Demokratie aus. Deshalb finde ich, ist das sowohl eine Frage des Erinnerns als auch sich Bewusstmachens, was haben wir heute zu verlieren und zu verteidigen.
Wir sind in der Stephanus-Stiftung und es geht das Gerücht, dass der heilige Stephanus noch persönlich Martin Michael Passauer gekannt hat. Er war nicht nur Generalsuperintendent des Sprengels Berlin, seine erste Pfarrstelle war hier in Berlin-Weißensee und er ist ein engagierter Beobachter der gesellschaftlichen Debatten geblieben. Haben wir uns vielleicht möglicherweise zu lange ausgeruht auf der Idee, es wird immer alles besser, wir kriegen viele Dinge immer besser in den Griff, wir können immer besser Menschen mit Assistenzbedarf inkludieren? Und müssen jetzt aufpassen, dass das nicht wieder verloren geht?
Ich möchte gerne mal fast ein bisschen naiv eine Frage stellen, wenn ich darf, die mich auch beschäftigt. Ich habe gelernt, und das hat mir sehr geholfen, dass es Menschen mit Behinderungen nicht gibt, sondern dass wir zukünftig von Menschen mit Beeinträchtigungen reden sollen. Denn der Begriff Behinderung ist an sich schon diskriminierend. Deshalb wäre meine Frage, ob diese Veränderung im Substantiv inhaltlich was bringt. Mir hat sie viel gebracht. Und ob wir der Spur nochmal nachgehen können, ist die eine Frage, die ich habe. Die andere Frage, ich war hier heute schon bei der Ausstellungseröffnung dabei und mir hat ungeheuer imponiert, wie auf die Frage, die als zentrale Frage der Ausstellung hier steht, heute entscheide ich, Menschen mit Beeinträchtigung gefragt wurden, hier vor dem vorhandenen Publikum, sag du doch mal, was würdest du heute entscheiden? Und ich selber habe mich auch gefragt, was würde ich denn heute entscheiden? Also wenn der Satz richtig ist, der für mich auch schon zu DDR-Zeiten ein wichtiger Satz war, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht ja nicht dahinter, die Würde des Deutschen ist unantastbar oder die Würde der Frau oder des Mannes ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen. Und wenn wir die Menschen mit Beeinträchtigungen als Menschen akzeptieren, und so bin ich groß geworden, auch hier in der Stephanus-Stiftung, dann darf es eigentlich keine Unterschiede geben. Und auch wenn hier im Raum Menschen sind, die zwischendurch mal zwischenrufen, ja, und ihre Meinung auf diese Weise sagen, finde ich es wunderbar, das gehört dazu. Ja, und bloß gut, dass keiner gesagt hat, also, richtig, genau so. Also ich bin so ich bin auf der Spur, erneut zu lernen, dass jeder kollektive Satz, die Ossis, ja, die Ossis oder die Ostdeutschen oder so, dass das überhaupt nicht hilft. Gleichzeitig, weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, dass die meisten Beispiele, Geschichten negative Beispiele sind. Also was nicht gelungen ist oder was nicht ist oder was die Politik nicht macht. Und ich habe mir angewöhnt, wenn wir so im Familienkreis mit unseren vielen Kinderchen zusammensitzen und jeder macht zu seinem Herzen Luft, dann sage ich zum Schluss, nur tut mir doch mal eingefallen, erzählt jeder mal eine positive Geschichte. Jeder eine schöne Geschichte. Sie glauben gar nicht, wie sich innerhalb kurzer Zeit die gesamte Atmosphäre vollständig verändert.
Aber dann wollen wir doch mal von Ellen Überscheer, Vorstand der Stephanus-Stiftung, hören, wo etwas gelingt.
Es passiert jeden Tag was im Sinne von Martin Michael Passauer, was Gutes und was Herzbewegendes und Herzerfreuendes und Herzerfrischendes. Und
diese Stiftung als Komplexträger, die im Bereich Wohnen, im Bereich Arbeiten, im Bereich Bildung unterwegs ist in Berlin und in Brandenburg, ist voller Geschichten von Menschen, die ihre Persönlichkeit ernst nehmen, ernst genommen sehen wollen und darin unterstützt werden, voll von Menschen, die ihr Wunsch- und Wahlrecht wahrnehmen. Ich erzähle mal von einem Projekt, was mich sehr bewegt hat, was Menschen in der Stiftung angefangen haben. Und ich habe mit anderen gemeinsam den Ball aufgegriffen, sich zu erinnern, wie die Kindheit war. Und da wir nun eben in Berlin und Brandenburg unterwegs sind, vorwiegend in Ostberlin, ist es klar, dass es dieses Frühjahr und diese Kindheit sich in der DDR abgespielt hat. Und da geht es auch um Erfahrungen, die nicht besonders positiv sind und waren. Also es geht um Gewalterfahrungen und sich daran zu erinnern, mit ganz unterschiedlichen, mit kreativen, mit künstlerischen, musikalischen und anderen Mitteln. Und wir haben heute eine Atmosphäre in der Stiftung, in der es möglich ist, über diese Erfahrungen zu sprechen. Das hat einen Raum, das hat einen Ort, das wird gehört und wir erkennen es an. Und ich habe, das war der Wunsch der Menschen, an einem Tag gesagt, es war falsch. Es ist eine Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und dass es möglich ist, das zu sagen, dass Menschen das anerkennen, dass sie das als eine, ja, wie du das von, wie Ilko Sascha Kowalczyk das von West-Berlin erzählt hat, dass es diesen Raum, das ist unser Anspruch, dass es diesen Raum gibt, dass Menschen sich als Menschen frei fühlen können und wissen, ich habe diese Erfahrungen, die prägen mich, aber die machen mein heutiges Leben nicht aus. Und da bin ich einfach sehr dankbar, dass wir diese Kolleginnen und Kollegen haben, die nicht locker gelassen haben und dass wir die Klientinnen und Klienten, die Menschen haben, die auch nicht locker gelassen haben, sondern die dieses Recht und diesen Raum für sich auch einnehmen.
Komm noch mal auf diese mich erschreckende Zahl zurück, die Ilko Sascha Kowalczyk eben im Vortrag formuliert hat. Warum ist 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution offensichtlich hier immer noch etwas wirksam? Und zwar nicht nur bei ganz alten Menschen, sondern eben auch bei Menschen, die vielleicht die DDR gar nicht erlebt haben.
Erwarten Sie keine erschöpfende Antwort von mir darauf?
Nee, weil dann würden wir in 3 Stunden hier noch sitzen, ja.
Sie machen mir gerade meine rhetorische Eingangsfloskel kaputt.
Ja, ich darf doch auch mal.
Ja. Wissen Sie, der Nationalsozialismus, der fiel nicht vom Himmel. Um 1925 hat man in vielen Ländern Europas faschistische Diktaturen erwartet, am allerwenigsten in Deutschland. Es gab eugenische Debatten in den USA, in Schweden, in Frankreich, in der Arbeiterbewegung, überall. Das hatte etwas mit auch einem sozusagen Menschenbild zu tun, einem Wissenschaftsverständnis, dass man auch erstmal in dieser Zeit verstehen muss. Der Nationalsozialismus, der hat dann das produziert, was er produziert hat. Dazu gehörte eben auch die Eugenik, dazu gehörte das Auslöschen unwerten Lebens. Und glauben Sie doch nicht, nur weil die Re-Education nach 1945 griff, dass das damit aus der deutschen Gesellschaft verschwunden gewesen wäre, mitnichten. In der Bundesrepublik ist in den 50er Jahren sind noch Debatten geführt worden, die sind dann später vergessen worden. Noch 1952 haben 42% aller Bundesdeutschen gesagt, Hitler war an sich ein guter deutscher Politiker, die Sache mit den Juden, mein Gott, da hat er ein bisschen übertrieben, 1952. Und man kann davon ausgehen, dass diese Zahlen natürlich auch in der ostdeutschen Gesellschaft, natürlich in der DDR ganz ähnlich waren, waren ja keine anderen Menschen. Und nun passiert etwas. Ich würde sagen, die Zäsur ist der Auschwitz-Prozess Anfang der 60er Jahre, dass eine Debatte in der Bundesrepublik über den Nationalsozialismus die Gesellschaft erreicht. Und damit meine ich nicht die Schulbücher, damit meine ich nicht irgendwelche Bundestagsdebatten, sondern die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft. Aus der Zivilgesellschaft heraus werden neue Debatten geführt und das alles gab es in der DDR nicht.
Es gab keine Zivilgesellschaft.
Das ist das, was der verordnete Antifaschismus war. Mein Kollege, der verstorbene Historiker Bernd Faulenbach, hat das mal in eine wunderbare Formel vor der Enquete-Kommission gebracht. Er hat nämlich gesagt, in der DDR ist Adolf Hitler zum Bundesdeutschen gemacht worden.
Stimmt.
Und da, dahinter stand, wir sind die Sieger der Geschichte. Wir haben die, also wir jetzt, so haben die Kommunisten gesprochen, wir haben die Strukturen abgeschafft, die zur Errichtung von Faschismus führen konnten. Und da es auch gleichzeitig natürlich keine Zivilgesellschaft gab, gab es genau all diese Debatten nicht. Und deswegen konnte das durchwabern. Der Rassismus, der Nationalismus, der Antisemitismus und natürlich eben auch der Umgang mit behinderten Menschen mit Beeinträchtigungen.
Und wenn wir diese Kontinuitäten nicht auch Zäsuren setzen und uns anschauen, was haben denn die Kontinuitäten mit dem Leben heute zu tun und mit unserer Chance, wirklich zu einer inklusiven Gesellschaft zu kommen, was ja unser gemeinsames Ziel ist, dann müssen wir uns nicht nur die schönen Geschichten erzählen, sondern da müssen wir uns auch die Geschichten erzählen, wie war denn das Leben für Menschen mit Behinderung in der DDR? Übrigens sagen die behinderten Menschen selber, dass sie von Menschen mit Behinderung sprechen wollen. Nur so, um das mal schnell aufzuklären. Aber wir müssen uns das anschauen. Ich will eine Geschichte erzählen. Als junges Mädchen habe ich übrigens auch über die Kirche mit Freunden zusammen Menschen besucht, die in einer nichtkirchlichen Einrichtung leben mussten. Meine damalige Freundin, die Monika, war Epileptikerin und war auf dem Rollstuhl angewiesen. Und sie lebte in der Alters- und Pflegeeinrichtung. Witzigerweise hieß der Ort Am Grabensprung. Ja. Und in dieser Einrichtung Am Grabensprung lebte meine Monika in einem Vierbettzimmer mit drei Frauen, die 100% pflegebedürftig war. Sie wurde nur einmal die Woche wurde sie überhaupt angezogen. Nur einmal eine Woche konnte sie überhaupt an die frische Luft gehen. Wenn wir gekommen sind und mit unseren Freunden mal rausgegangen sind auf die Straße dann oder auf dem Weihnachtsmarkt Ausflüge gemacht haben und zurückkamen abends um dunkel Winter und Licht angemacht, dann fielen die Kakerlaken von der Decke. Und es hat niemanden gestört. Ich meine, da hat er auch Pflegepersonal gearbeitet. Und da gebe ich Ilko total recht. Wenn wir nicht diese Kontinuitäten angucken, auch im Verhalten, auch im Umgang, auch in der Entmenschlichung auch dieser Berufe, dann kommen wir nicht weiter.
Linda Törtel. Ja.
Also wenn wir von heute 35 Jahre zurückdenken und tatsächlich sind oft mediale Ereignisse, gut gemachte Filme wichtig, um Themen zu transportieren, dann gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht einen einzigen DEFA-Spielfilm, der das thematisiert hat. Der es zum ersten Mal gemacht hat, hatte erst im Januar 1990 Premiere über ein körperbehindertes Mädchen, was auf eine Regelschule kommt und dann dort auch großen Hindernissen, viel Ungeduld, viel Skepsis begegnet und die Schule wieder verlassen muss. Rückwärts laufen kann ich auch, hieß dieser Film. Der Regisseur hat 10 Jahre gekämpft, um diesen Film überhaupt realisieren zu dürfen bei der DEFA und konnte ihn 89 erst wirklich produzieren. Das sagt eigentlich schon eine Menge aus darüber. Und wenn Herr Passauer hier zu Recht sagt, wir sollten über schöne Geschichten sprechen, dann finde ich, sieht man die eben im Vergleich, wie war damals die Situation und was ist auch an Verbesserungen erreicht worden. Also eine der ersten direkten Maßnahmen nach dem Mauerfall war übrigens erstmal ein großes finanzielles Hilfsprogramm, um die katastrophalen baulichen Zustände in Einrichtungen, in vielen Heimen und auch psychiatrischen Einrichtungen zu verbessern, was sanitäre Einrichtungen, Heizungsanlagen und so weiter angeht. Und nur ganz kurz, weil das ist ein ganz großes, abendfüllendes Thema, aber ich halte es für die aktuellen Debatten auch für ganz wichtig. Es ist einfach auch ganz wichtig, sich bewusst zu machen, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der DDR war einfach sehr einseitig und verkürzt. Und es war sehr auf Antifaschismus als Antikapitalismus und auf eine Sichtweise aus der Sicht von Klassenkampf verkürzt. Und die Frage, was sozusagen nicht nur wogegen ist man, was in dieser Formel Antifaschismus zum Ausdruck kommt, sondern so, wofür ist man eigentlich? Für die Achtung individueller Rechte. Für auch, wenn man an die Gesellschaft denkt, Pluralismus, Parlamentarismus, Rechtsstaat als etwas, was auch dem Staat selbst Grenzen setzt, all das wurde eben nicht aufgearbeitet, weil es auch nicht gepasst hätte zu der Diktatur. Das prägt aber unsere heutigen Debatten, weil man gerne sich so darstellt, als hätte man das so musterhaft aufgearbeitet, aber eben nur in eine Richtung, soweit es der SED nutzte, und nicht in einem wirklichen sich bewusst machen, was ist damals eigentlich, was macht Faschismus, aber es geht auch über Faschismus hinaus, was in Deutschland damals passiert ist und durch Deutschland, durch die Nazis. Was macht das aus und was macht das Grundgesetz aus im positiven Sinne als Schlussfolgerung daraus? Und da ist viel mehr gesellschaftliche Debatte gewesen, auch überhaupt, weil es Zivilgesellschaft und freie Presse gibt in dieser Bundesrepublik. In der DDR wurde ja über viele Missstände gar nicht berichtet, sodass sie dann Gegenstand weiterer Debatten werden konnten, weil es eben auch keine freie Presse gab.
Über Leben mit Assistenzbedarf früher und heute sprechen die brandenburgische Beauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderungen, Janni Armbruster, der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der frühere Superintendent Martin Michael Passauer, die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg und Ellen Überscheer, Vorstandsvorsitzende der Stephanus-Stiftung. Und die fährt jetzt fort.
Alles, was wir versuchen mit der Arbeit, die wir hier machen, ist, die Anstalt aufzulösen. Da sind wir immer noch, also das Wort der Anstalt, sind wir immerhin beim Begriff der Einrichtung. Und wir in der Stephanus-Stiftung versuchen jetzt auch diesen Begriff der Einrichtung zu vermeiden, weil wenn ich nach Hause gehe, ich wohne ja nicht in der Einrichtung, ja, ich wohne zu Hause, wo ich eben wohne. Und Einrichtung, ich finde, jeder Mensch hat das Recht, da zu wohnen, wo er wohnt, und nicht in einer Einrichtung zu
Einrichtung
leben.
Einrichtung ist die, ja? Sind die Möbel, die
ein, ich richtig, habe. Genau. Ja. Und Einrichtung ist so ein bisschen die neue Form von Anstalt. Also wir versuchen das zu vermeiden und auch zu öffnen. Kollegen von uns versuchen das auch. Stichwort Hamburg-Alsterdorf, wo aus einer wirklichen Anstalt, die eine schwere, schlimme Geschichte hat, ein Stadtteil geworden ist, den man überhaupt nicht mehr ansieht, dass das mal eine Anstalt war. Und wir hier in Weißensee versuchen das auch. Wir haben ein parkähnliches Gelände, das ist eine andere Voraussetzung. Wir öffnen das Gelände und wir haben immer wieder Diskussionen zwischen diesen, der einen Seite, natürlich wollen wir Menschen schützen, wenn jemand mitten auf der Straße stehen bleibt, sich einfach umguckt und einfach steht. Ja, und dann kommt ein LKW oder dann kommt ein Auto oder dann kommt irgendetwas, dann ist die normale Reaktion, ich muss die Person schützen. Das ist auch, finde ich, ein richtiger, weil es ist ein tiefmenschlicher Impuls. Und zugleich ist es aber auch normal. Ja, so das, und dieses Leben, das alltägliche Leben, hier auch auf dieses Gelände zu holen und gleichzeitig mit Menschen in den Zirkus, ins Konzert, irgendwo in Berlin hinzugehen. Das ist das, woran wir die ganze Zeit arbeiten. Und das ist auch intern schwierig, weil diese Tradition, in der wir stehen, dieses auch im guten Sinne Menschen zu schützen. Ja, wir wissen ja auch, dass im Nationalsozialismus in manchen konfessionellen Einrichtungen viele Menschen auch geschützt worden sind. Ja, so die ansonsten in die T4-Aktion reingeraten wären. Aber dieses zu überwinden und auch diesen Impuls in einer guten Weise so zu verwandeln, dass man sagt, na klar, ich bin da, ich assistiere, ich gucke, wo wird Unterstützung gerade gebraucht, wo wird sie gewünscht, wo wird sie gewünscht, wo wird sie gewählt, ja, und dann gebe ich sie. Das ist graduell natürlich, insbesondere bei schwerst Mehrfachbehinderten, schwierig umzusetzen. Aber es ist möglich, weil jeder Mensch bildungs- und förderfähig ist. Diese ganze Kategorisierung, die wir hier zwischendurch gehört haben, das ist doch wirklich, das ist so absurd, aber es stammt eben aus unserem eugenischen Denken. Und ich sage es mal offen, wir haben es immer noch. Wir haben im Bereich der Werkstätten, des Arbeitens, eine Formulierung, die lautet: In der Werkstatt arbeiten Menschen, die ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit produzieren können. Das ist eine Formulierung, die steht noch immer im Gesetz. Ich finde, das ist ein Überbleibsel des eugenischen Denkens. Und das zu überwinden, das sind aber Schritte und es sind Erkenntnisse und es sind auch Erfahrungen und es sind auch Erfahrungen, die Kolleginnen und Kollegen machen, die geteilt werden müssen, die gelernt werden müssen. Dieses Zugestehen, von Rechten. Jetzt mal ein Beispiel. Eine Kollegin, die sagte, sie ist in der Fortbildung gefragt worden, was ist eigentlich dein liebstes Morgenritual? Und dann hat sie gesagt, na, ich stehe im Bad mit meiner Kaffeetasse. Und dann wurde sie gefragt, und können eure Klienten morgens mit der Kaffeetasse im Bad stehen? Und da ist ihr das klar geworden. Was bedeutet es eigentlich? Wunsch- und Wahlfreiheit, Personenzentrierung. Und das ist ein langer, mühsamer Prozess, der sich im Alltag in ganz kleinen Dingen abspielt. Und dann stellen wir diese Frage nämlich nicht mehr.
Ja, nun könnte man sagen, Sie sind ja hier Experten, Sie müssen sich jeden Tag damit befassen. Wie kriegen wir diesen Impuls, ich vermeide das Wort wir, also zu all den vielen Individuen in unsere Gesellschaft hinein?
Naja, wir müssen diese Exklusionsketten aufbrechen. Was meine ich mit Exklusionsketten? Die Kinder, also Kinder mit einer Behinderung, landen in der Regel in der Frühförderstelle. Sie kommen dann in die Förderschulen, sie kommen dann in die Berufsbildungswerke, sie landen dann als arbeitstherapeutische Maßnahmen in den Werkstätten. Immerhin 320.000 Menschen in 700 Einrichtungen in Deutschland. Und was kann jeder Einzelne tun, bezogen auf Ihre Frage, ist, dass wir dieses exkludierende System und diese Kette, die darin besteht, diese Lebenswege, die da vorgezeichnet sind, dass wir die aufbrechen, dass wir immer sagen, wie ist es möglich, dass wir Kinder inklusiv in eine Frühförderung geben, dass sie in inklusive Schulen kommen, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie gut unterstützt werden, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt landen können. Denn nur dann sind sie wirklich in der Lage, am Ende des Tages auch ihr Leben selbstbestimmt und autonom leben zu können, so wie sie es für sich einrichten können.
Martin Michael Passauer.
Na, ich würde gerne noch mal ein bisschen auch angesichts vieler Menschen, die hier im Raum sitzen, die ich kenne, mit DDR-Vergangenheit sitzen, noch mal daran erinnern, was wir zu dem Thema eigentlich mitbringen bis heute. Denn die Thematik, die der Sozialismus den Menschen aufgedrückt hat, war nicht unsere Thematik. Also haben wir, jetzt sage ich mal, diejenigen, den großen Sammelbegriff, die friedliche Revolution mitgestaltet haben, in drei ökumenischen Versammlungen gesagt, wir brauchen neue inhaltliche Schwerpunkte und haben gesagt, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Das waren die drei Substantive, die mir persönlich auf dem Weg zur Veränderung unglaublich geholfen haben. Mein Freund Wolfgang Huber hat immer gesagt, sag mal, warum habt ihr denn nicht Freiheit noch dazu genommen, sondern nur Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung? Nein, weil uns genau die Frage der Gerechtigkeit in unserem DDR-Land eine unglaublich wichtige Frage ist. Und die ist für mich bei diesem Thema bis heute wichtig. Warum gehen wir nicht gerecht um mit Menschen, die Menschen sind? Auch wenn sie beeinträchtigt oder behindert oder wie auch immer. Also warum definieren wir den Begriff der Gerechtigkeit immer so individuell? Also gerecht ist das, was ich gerecht finde. Stimmt ja nicht. Ja, sondern wir brauchen doch ein gewisses Bewusstsein. Und da, finde ich, können viele Texte und viele Initiativen, auch die wir zu DDR-Zeiten gestaltet haben, helfen. Auch heute gerade in der Frage, was ist denn nötig? Also du hast so schön im Nebensatz gesagt, dass hier auch Menschen mit Beeinträchtigung gerne im Grünen sind. Ja, also was bedeutet die Bewahrung der Schöpfung für dieses Thema des Umgangs mit Menschen mit Beeinträchtigung? Was bedeutet die Frage nach dem Frieden, nach dem friedvollen Leben? Das ist ja nicht nur die Frage nach dem Frieden in der Welt, sondern nach meinem inneren Frieden. Habe ich inneren Frieden, wenn ich heute etwas selber entscheiden kann? Ja, ist das nicht auch etwas, was zur Veränderung beiträgt? Also ich werbe nochmal sehr bei diesem Gespräch darum, dass wir das Substanzielle unserer friedlichen Revolution, sage ich nochmal den Sammelbegriff, ja, das Substanzielle mitnehmen in diese Debatte. Und da ist viel, viel zu holen und auch, finde ich, noch viel vielleicht in der Politik nochmal bewusst zu machen, was denn der Begriff der Gerechtigkeit eigentlich für eine unglaubliche Veränderung gebracht hat. Die friedliche Revolution hat nicht davon gelebt, dass wir alle ungeheuer klug waren, sondern dass wir uns geeinigt haben. Das sind unsere drei Begriffe, mit denen gehen wir jetzt durch die weitere Zeit. Und die hat Diktaturen gestürzt und Veränderungen gebracht.
Ich will noch eine Kategorie ergänzen, die bei dir fehlt. Die fehlte vielleicht auch manchmal bei den ökumenischen Versammlungen. Spaß und Freude endlich zu haben. Weil Diktaturen leben nämlich davon, dass es keinen Spaß und keine Freude gibt. Die sind nämlich sozusagen daran nicht interessiert, weil Spaß und Freude ist nämlich auch ein Zeichen von Freiheit. Und ich finde, wenn wir über unser Menschenbild heute reden, dann muss das auch ein integraler Bestandteil haben, Spaß und Freude am Leben zu haben. Und wenn ich das haben will, dann muss ich das auch allen anderen zubilden. Und dann darf ich eigentlich, und wenn glaubt mir das vielleicht, weil ich jemand bin, zwei, drei kennen mich hier vielleicht.
Vier.
Dass ich jemand bin, der wirklich sozusagen nicht irgendwie so einen Job hat, der 9-to-5 ist. Aber ich finde, es gab im 19. Jahrhundert so ein schönes Buch von dem Schwiegersohn von Karl Marx. Vielleicht war das kein Zufall, dass ausgerechnet der das geschrieben hat. Und der hat das Buch geschrieben, Recht auf Faulheit. Mhm. Auch wenn wir über Inklusion sprechen, dann müssen wir eben nicht nach der Frage der Verwertbarkeit für, Entschuldigung, Linda, dann dürfen wir nicht nach der Frage nach Verwertbarkeit für den Arbeitsprozess und den Markt fragen, sondern wir müssen, glaube ich, wirklich sozusagen ins Zentrum stellen, dass wir wem auch immer ein lustvolles, freudvolles, freiheitliches Leben garantieren wollen. Ich glaube, das ist jedenfalls für mich, was im Zentrum stehen müsste.
Aber hätten wir nicht uns die Augen gerieben, wenn die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Oktober in Leipzig formuliert hätten, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sei wesentliches Merkmal einer modernen Gesellschaft, das haben sie wirklich formuliert, und dann ergänzt hätten, und deshalb sorgen wir dafür, dass mehr Raum für Spaß und Freude ist. Das kann man sich ja nur nehmen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Ministerpräsidenten diesem Satz zugestimmt hätten, obwohl wir die Landesbeauftragten, die ja da auch diese Erklärung erarbeitet haben, sicher auch mit Spaß und Freude ihre Arbeit
machen. Aber das ist doch impliziert in heute entscheide ich. Wissen Sie, wann ich überzeugt davon war, dass die Stephanus-Stiftung und der Ulmenhof und die Kirchen, ich habe ja einen anderen Weg zu den Kirchen und zum Evangelium gefunden, einen sehr komplizierten Weg musste ich beschreiten, ehe ich da selber sozusagen mich hin transformiert habe. Wann ich als junger Mensch unter anderem sehr davon überzeugt war, dass das der richtige Weg ist, das war 1984. Und was fand da statt im Ulmenhof, in Wilhelmshagen, am Rande der Stadt? Ein Punkkonzert.
Stimmt.
Und ich war einer dabei und ich dachte, wow. Ja, also klar, Rainer Eppelmann, der hier sitzt, der machte die Bluesmessen. Das war schon sozusagen eine klare Ansage. Aber ein Punkkonzert. Mhm. Ein Punkkonzert hieß eben auch, Spaß und Freude zu haben. Und darum geht es mir gewissermaßen, natürlich nicht sozusagen als das Programm, aber zur Freiheit gehört, dass ich auch dem Individuum das Recht einräume, Spaß und Freude so zu haben, wie es und sie es selber will.
Die waren noch in der Zionskirche, nicht?
Linda Teuteberg.
Ich will doch noch ein bisschen anderen Akzent setzen, aber das gehört, glaube ich, auch dazu, dass wir da zum Teil unterschiedlicher Meinungen, selbst wenn das sicher anders gemeint ist, also zum einen Gerechtigkeit, den Anspruch hatte natürlich die DDR auch und im Zweifel Gerechtigkeit vielleicht sogar auf Kosten von Freiheit eben auch. Ich glaube, dass wir Freiheit eben nicht für selbstverständlich halten sollten und dann nicht mehr als wichtiges Anliegen. Wir sehen gerade, dass sie nicht so selbstverständlich ist. Und eigentlich, als die friedliche Revolution stattfand, wusste man das auch, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Und ich würde ganz bewusst unterscheiden zwischen der ganz wichtigen Frage, die wir vorhin ja schon behandelt haben, Menschenbild, und sozusagen auch eine bestimmte, das qua der Würde, die ja jedem Menschen zukommt, völlig unabhängig von solchen Verwertungsgedanken, würde ich trotzdem nicht mit solchen Gedanken wie Recht auf Faulheit vermischen, weil da sage ich ganz klar auch realistisch, auch vieles, was wir an Fortschritten und an guten Dingen erreicht haben, auch in dieser Bundesrepublik, hat auch was mit einer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu tun. Also insofern glaube ich, machen wir es uns zu einfach, wenn wir nur Ansprüche formulieren und nicht dann vielleicht genau, was in anderem Zusammenhang immer gern betont wird, sagen, zur Freiheit gehört auch die Verantwortung. Und diese Verantwortung bedeutet auch, dass alle, die etwas dazu beitragen können, und die auch durch Arbeit und Leistung das auch tun sollten.
Ich würde das auch nochmal ausweiten. Also ich bin da auch, ehrlich gesagt, aber das weiß Martin Michael Passauer auch, dass ich bei unserem gemeinsamen Freund Wolfgang Huber auch bin, weil ich denke, das waren wichtige Begriffe. Und keiner dieser Begriffe ist heute wenig aktuell. Also wie könnte es sein? Ja, Bewahrung der Schöpfung ist, also wir stehen, jetzt sehen wir die Auswirkungen der Klimakatastrophe. Frieden ist das Thema, was rauf und runter diskutiert wird, die Gerechtigkeit und so weiter. Und gleichzeitig ist Freiheit, glaube ich, ein fundamentaler Wert und genau der, um den wir im Moment am meisten ringen. Lohnt es sich, also ja, kämpfen wir für unsere Freiheit oder nicht? Ich wollte gerne diesen Freiheitsbefehl auf der Denkspur nochmal auf die unternehmerische Freiheit beziehen. Also dass diese Stiftung und viele andere auch über 150 Jahre alt sind, hat auch damit zu tun, dass es immer Menschen gab, die diese unternehmerische Freiheit gegen alle Widerstände, auch in der Unfreiheit, sich genommen haben und gesagt, wir machen das jetzt. Ja. Deshalb sind, wenn ich die Literatur aus der DDR angucke, wo Menschen, die hier gearbeitet haben, später so ein bisschen aufgeschrieben haben, ihre Erinnerungen, dann ist das im Grunde genommen eine Darstellung, wie auf abenteuerlichen Wegen, aber mit einem unternehmerischen Geist, dann doch irgendein Bau möglich gemacht wurde, ja, irgendein Umzug, dass eben nicht mehr im Schlafsaal geschlafen werden musste, sondern dass Menschen drei Bettzimmer hatten oder so etwas, ja. Das war immer eine unternehmerische Freiheit, die wir heute sozusagen als gemeinnützige Unternehmen uns hier weiterhin nehmen und wo wir uns natürlich politisch auch enorm Unterstützung erhoffen und wünschen, weil wir eben diese unternehmerische Freiheit brauchen, um Menschen zu unterstützen.
Schon als das hier 1878 begann als Zufluchtsheim, muss ja jemand gesagt haben, heute entscheide ich, das mache ich jetzt einfach mal. Nicht?
Also richtig, das war Ernst Behrendt.
Also die Planwirtschaft hat ja Knappheiten verschärft und zu Mangel geführt, der dann zu Lasten der Schwächsten sich ausgewirkt hat. Da wurde das dann am stärksten sozusagen umgesetzt, indem man ihnen Dinge noch vorenthalten hat, die man vielleicht leidlich dem Rest der Gesellschaft noch bieten kann. Auch nicht so, dass Menschen zufrieden gewesen wären mit dem Standard. Aber ich glaube, dass das deshalb ein wichtiger Gedanke ist, das zusammenzudenken, auch sozusagen Leistungsfähigkeit, um dann auch gut Soziales zu ermöglichen und dass beides wichtig ist.
Aber wer definiert denn jetzt in Ihren Augen Leistungsfähigkeit? Also leistungsfähig ist ja in gewisser Weise jeder Mensch in den Möglichkeiten, die er hat.
Das war keine Qualifizierung für Menschen. Okay. Es war zu diesem Stichwort Recht auf Faulheit. Gesamtgesellschaftlich ging es darum, dass diese soziale Marktwirtschaft und auch in der Bundesrepublik, wo ganz viel erreicht wurde und auch an sozialen Standards, die man sowohl in der DDR trotz des Anspruchs im Gesetz nicht in der Realität, gerade für die Menschen, über die wir gerade sprechen und mit denen wir hier was gestalten wollen, gewährleistet wurde, als auch in vielen anderen Ländern dieser Erde nicht gewährleistet wird, dass es einfach auch einen Zusammenhang gibt, sich verpflichtet zu fühlen und auch etwas zu erwirtschaften, was man auch in einer sinnvollen Weise gemäß seinem Menschenbild einsetzt. Aber man sollte nicht so tun, als hätte das nicht Voraussetzungen,
die wichtig sind. Aber Linda, ich verstehe das ja und ich sehe das auch so, aber wir sollten jetzt vielleicht auch nicht so eine Scheindebatte führen. Die meisten Menschen wollen nicht faul sein. Ich verstehe Ihren Ansatz da sehr gut. Um allen ein gutes Leben zu ermöglichen, braucht man gewissermaßen den wirtschaftlichen Hintergrund, aber ich glaube, das steht ja nicht wirklich in Gefahr, denn dort, wo es nicht gewährleistet wird, hat das ja andere Gründe. Es hat ja andere Gründe, bleiben wir bei dem Beispiel der DDR, dass Menschen mit Beeinträchtigung oder dass alte Menschen, das sind übrigens die beiden Personengruppen, die am unmittelbarsten nach der Freiheitsrevolution und der deutschen Wiedervereinigung sofort profitierten von der Wiedervereinigung. Es hat ja andere Gründe, dass die materiell und damit auch in vielerlei anderer Hinsicht so klein gehalten worden sind, sage ich mal so ein bisschen neutral. Und es hatte eben ja nicht wirklich wirtschaftliche Gründe. Oder jeder erinnert sich daran, das war Anfang 1990, als die fürchterlichen Bilder aus Rumänien um die Welt gingen, wie dort behinderte Kinder gehalten worden sind. Ja, und auch das, obwohl Rumänien nun, weiß Gott, ein Dreckstaat war. Und auch das hatte keine wirtschaftlichen Gründe, sondern hatte andere Gründe, warum das so passiert. Warum auch heute in Russland Menschen mit Behinderungen weggesperrt werden. Warum man die in der Öffentlichkeit nicht sieht, das hat andere Gründe.
Ich habe auch diese Kausalität nicht behauptet. Trotzdem ermöglicht mehr, was man schafft, auch zusätzliche Dinge, die wir inzwischen entwickelt haben, weil auch in humanen Gesellschaften mit einem entsprechenden Menschenbild, was die Würde achtet, ist nicht überall gleichermaßen das, was wir uns heute unter Standards vorstellen, auch an Wohnstandards und viele mehr machbar.
Wissen Sie, ich habe das ja in einem bestimmten Kontext hier eingebracht. Mhm. Und ich könnte, wenn ich indiskret wäre, mal dem
aktuellen Zweijahresbericht über meinen Markus vorlesen, der 10 Seiten lang ist. Und das erschrickt mich, die Sprache, in dem da heute über meinen gleichaltrigen Markus, der in einer geschützten Werkstatt arbeitet, der da beschäftigt wird, was da für eine Sprache existiert. Die geht nämlich nach wie vor von der Verwertung aus. Die geht davon aus, was da sozusagen er aus der Perspektive derjenigen, die das zu beurteilen haben, leistet und was er nicht leistet. Und die eben nicht, und darum ging es mir bei dem Recht auf Faulheit, nicht wegen meines Markus. Das heißt aber, ich nehme die Perspektive des Individuums an und drücke nicht meine Perspektive auf das Individuum. Das ist das Problem. Und das ist eben alles nicht weg, sondern es ist alles noch mitten unter uns.
Nur wollte ich ja doch überhaupt nicht die Debatte über die Sinnhaftigkeit, über freiheitliches Handeln und die Notwendigkeit heutzutage, dem Inhalt nachzugehen, auch nur irgendetwas streitig machen. Ich wollte ja nur angesichts unseres Gesamtthemas fragen, was können wir heute von dem, womit wir, jetzt sage ich mal wir DDR-Bürger, gelebt haben, womit wir vielleicht eine friedliche Revolution zustande gebracht haben, womit können wir heute genauso wuchern? Gelingt es euch Menschen mit Beeinträchtigung heute auf der öffentlichen Bühne als gleichberechtigte Menschen, so wie du und ich, in der Sprache, in der Behandlung, im Umgang zu gestalten? Oder gibt es da nicht vielleicht noch Nachholbedarf in unserer Gesellschaft?
Es gibt viel Nachholbedarf. Also wir können hier intern ganz viel machen. Aber die Frage, was passiert zum Beispiel auf dem ersten Arbeitsmarkt, ist eine ganz andere. Wir haben eine Wahnsinns-Werkstätten-Diskussion. Ja, ist das der richtige Aufenthaltsort? Wir haben jetzt eine Vision verabschiedet, in der heißt es, wir stehen dafür, dass jeder Mensch seinen Traum von beruflicher Selbsterfüllung leben kann. Ja, so. Und das heißt viel. Also wenn man eine Person hat, die Eltern wollen nicht, dass die im Café arbeitet, die Werkstatt sagt, schwierig, aber die Person sagt, nein, aber ich möchte im Café arbeiten. Ja, so. Wie machen wir das möglich? Ja, das ist der Wandel und die gegen auch Widerstände und gegen eine Umwelt, gegen einen ersten Arbeitsmarkt, der nicht sehr aufnahmefreudig ist für Menschen, die mehr Assistenz brauchen, die mehr Barrieren zu überwinden haben, oft überwindbar sind, das dann möglich zu machen. Ja, das ist aber eine gesellschaftliche Diskussion und deshalb freue ich mich, dass wir sie heute öffentlich führen, weil wir diese Freiheit nutzen, die wir in diesem Land haben, diese Diskussion in die Öffentlichkeit zu tragen und auch diese Werkstättendiskussion nicht als ein Bashing derjenigen führen, die in den Werkstätten ihr Mögliches versuchen, sondern alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich darüber Gedanken machen, aha, wo kann ich denn hier in meiner hochspezialisierten Industriebude eigentlich Menschen mit einer bestimmten Behinderung einstellen? Das ist Brain Work, das muss gemacht werden. Wir können dazu beitragen, indem wir sagen, so, und wir gehen jetzt raus, wir machen eine Akquise, wir stellen unsere Menschen vor, wir fragen einfach an. Hier, wir haben jemanden, die möchte gerne bei euch arbeiten. Geht das? Und es ist sehr individuell. Es geht um jeden einzelnen Menschen. Deshalb ist es sehr aufwendig, kostet am Ende sehr viel mehr Geld, als im Moment im System ist. Aber das ist der Weg.
Ich kann mir vorstellen, dass wir hier im Raum da sofort einen Haken dran machen und das mit verfolgen und dass vielleicht auch der ein oder andere Arbeitgeber sagt, ach, ich wäre von selber gar nicht auf die Idee gekommen, aber da gibt es möglicherweise Lösungen, ja. Aber wie stark in unserer Gesellschaft sind zum Beispiel die Landesbeauftragten, die 16, und dann gibt es noch einen Bundesbeauftragten, gegenüber der Politik, aber auch gegenüber der Gesellschaft, von der wir ja gehört haben, dass es da viele gibt, die sagt, ach, es geht doch alles viel leichter, wenn wir die Menschen verstecken oder nicht sehen. Also wie kraftvoll ist auch das, was wir hier heute besprechen, draußen im Lande, wie man früher so schön sagte?
Also wenn es nur wir 16 Beauftragten plus Jürgen Dusel wären, dann wären wir relativ schwach. Weil unsere Rolle eine beratende Rolle ist. Und ich selber definiere mich immer als jemanden, der den Menschen mit Behinderung im Land Brandenburg eine Stimme in die Politik hineingibt und die da auch eine Vermittlerrolle sozusagen macht. Was sind die Bedürfnisse, was sind auch gesetzliche Anforderungen und. Dann wären wir relativ schwach. Aber wir haben ja ein
großes Netzwerk von Menschen, die wie Sie hier im Raum die Arbeit auch mit unterstützen, seien es die Landesbehindertenbeiräte, seien es die Vereine und Verbände, die Selbsthilfeorganisationen und. Und es gibt natürlich auch selbst in der Exekutive, dann auch in den Ministerien und vor allen Dingen in den Kommunen sehr viele engagierte Menschen, die sich daran beteiligen. Und was man eigentlich nur machen kann, ist, deswegen sagte ich vorhin schon mal, jeder an seiner Stelle immer, jetzt sage ich mal ein Wort, was Öko auch verwandt hat, wenn wir immer vom Schwächsten der Gesellschaft her denken und sagen, nutzt es allen Menschen in meiner Kommune, in meinem Land, im Bund, wo auch immer, dann wuppen wir auch was.
Das war das Forum im rbb24 Inforadio zu Mauerfall und Inklusion in Kooperation mit der Stephanus-Stiftung und der Stiftung Berliner Mauer. Danke, sage ich meinen Gästen. Janni Armbruster, die Beauftragte der Brandenburgischen Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen. Linda Teuteberg, Mitglied der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Martin Michael Passauer, ehemals Generalsuperintendent des Sprengels Berlin, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Dem Historiker Ilko Sascha Kowal und Ellen Überscher, Vorstand der Stephanus-Stiftung. Und Ihnen natürlich alle danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.